Einen schönen Nachmittag. Gestärkt, mit ein bisschen Distanz schon zu dem bisher Gehörten, möchte ich gerne mit Ihnen wieder eintauchen in die Biografie Frankls, in dieses Verwobensein, weil durch diese Perspektive, durch die wir jetzt schauen, sehen wir dieses viel mehr von dem Verwobensein der Biografie, der Persönlichkeit mit der Theorie. Ich habe noch ein bisschen von der Biografie und dann wollen wir hinüberschauen zur Theorie, zum Werk, zum Wirken. Wir hatten zuletzt auch von der Tilly gesprochen. Hier wäre noch zu erwähnen, dass Tilly tatsächlich im Konzentrationslager verstorben ist. Es war ein großer Sinn für ihn, etwas, was ihm durch die ganze KZ-Zeit hindurch Auftrieb und Kraft gegeben hat. Er wollte Tilly unbedingt wiedersehen. Er hatte, und das ist auch Frankl konnte auch eine sehr pragmatische Seite haben. Er hatte Tilly, so seine Worte jetzt, das Versprechen abgenommen im Konzentrationslager. Alles zu tun, um zu überleben, damit sie wieder zusammenkommen. Und er sagte, und wenn das bedeutet, dass du dich auch sexuell mit einem SS-Mann oder mit einem Nazi einlassen musst, du hast von mir die Absolution im Vorhinein, um des Überlebens willen. Versprich mir das. Das sei der Tilly nicht ganz leicht gefallen, aber sie hätte es getan. Und sie hat das Konzentrationslager überlebt bis zum Tag der Befreiung. Sie war in Bergen-Belsen und es kamen die amerikanischen Truppen. Und es war so ein Gedränge zu den Toren und Tilly war so schwach und eine Frau, die auch dabei war, das war ein reines Frauenkonzentrationslager, hat dann Viktor später erzählt, dass sie gesehen hat, wie Tilly auch in diesem Massenstrom von Leuten zu dem Tor drängte und in ihre Schwäche gestürzt ist und dann niedergetrampelt wurde. Das ist eine Tragik. Ja, es war nicht leicht, mit dem allem zurechtzukommen. Frankl hatte dann, nachdem er diese geistigen Befreiungsschlag mit diesem KZ-Buch geschafft hatte, sich intensiv der Arbeit gewidmet und eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. 31 Bücher insgesamt, wobei einige Bücher dann später zusammengefasst wurden zu neuen Büchern mit kleinen Veränderungen, in 50 Sprachen. Er war sehr angesehen, hatte 28 Ehrendoktorate. Meines Wissens gibt es niemanden in dem Bereich der Psychiatrie, Psychotherapie, mit so vielen Ehrendoktoraten und eine Reihe von Ehrenprofessuren. Er war viel unterwegs, er hat an 200 Universitäten Gastvorträge gehalten, hat sich auch in Wien habilitiert, hat ein zweites Doktorat gemacht, neben dem der Medizin, im Bereich der Psychologie, in Philosophie, mit dem Buch Der unbewusste Gott. Die prominenteste Einladung erfolgte nach Harvard, wo er 3 Wochen Vorträge und Vorlesungen halten konnte. Gordon Allport hat ihn eingeladen, das die Psychologen kennen, und das ist einer der ganz großen Psychologen, der damals Chef war der Psychologie. An der Duquesne in den USA ist bekannt für ihren humanistischen, phänomenologischen Ansatz. Und 205 Universitäten insgesamt hatten ihn zu Gastvorträgen eingeladen und eben viele haben ihm dann auch ein Ehrendoktorat verliehen. Allein 80 Vortragsreisen hat er in die USA unternommen und er war Ehrenmitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die hat 18 Mitglieder und da gibt immer, wenn jemand verstorben ist, kann wieder jemand aufgenommen werden. Das war eine sehr große Ehre, die ihm in Österreich zuteil gekommen ist. Er war dann auch Ehrenbürger der Stadt Wien, ist er ernannt worden. Frankl erzählt, dass er zweimal auch eine Weltreise gemacht hat, seine Vorträge so verbunden hat, dass er einfach um die Welt geflogen ist. Und bei einer der Weltreisen hätte er die Erfahrung gemacht, dass er also in Boston angekommen und dann weiter nach Kalifornien und so. Und die Leute hätten ihm gesagt, well, Mr. Frankl, this is really something new, what you bring us. Also etwas Neues bringen Sie uns. Ja, das für den amerikanischen Geist was Neues. Und dann sei er weiter und in Japan hat er wieder einen Vortrag gehalten und dann hätten ihm die Leute nach dem Vortrag gesagt, well, Mr. Frankl, this is really something old you tell us. So sind die kulturellen Bezüge verschieden. Nun, Frankl hatte im Laufe seines Lebens viele große Begegnungen, von die er gerne Bezug genommen hat. Binswanger, der Schweizer Psychiater, er erzählt von Binswanger, Binswanger war wesentlich älter, wie man hier sehen kann, eine Generation älter, dass beim ersten Kongress nach dem Krieg, wo Frankl dabei war und Binswanger dabei war, der Kongress hätte gerade begonnen und Frankl sei ein bisschen spät hereingekommen und hatte als Referent auch in der ersten Reihe Platz genommen und dann Binswanger saß ein paar Stühle weiter, sei Binswanger aufgestanden, sei zu ihm gekommen und hätte gefragt, Herr Frankl, lebt Ihre Frau noch? Und dann hätte Frankl wortlos verneint und er hätte ihm nur ganz inniglich die Hand gedrückt. Also es war eine sehr menschliche Verbindung. Binswanger, aber Zusammenarbeit gab es in dem Sinne nicht, es war nicht mehr Treffen bei Kongressen und so die Gespräche. Martin Heidegger in seinem Haus in Mestkirch mit der Bibliothek im Hintergrund und Frankl sagte, was er, Heidegger war für ihn ein Vorbild. Frankl sagte, ich kenne eigentlich zwei Vorbilder, Freud und Heidegger. Warum Freud? Und Frankl sagte, eine solche Unbeirrlichkeit, Beharrlichkeit in der Verfolgung dessen, wovon man überzeugt ist, wie es Freud an den Tag gelegt hat, das ist für mich vorbildlich. Und warum Martin Heidegger? Bei Heidegger war es, Heidegger hatte einen riesen Erfolg mit seinem Buch Sein und Zeit. 1926 ist das, glaube ich, erstmals erschienen. Und er schlagartig war er weltbekannt. Und in dem Buch ist angekündigt der Folgeband. Und Heidegger hat hier bei dieser Begegnung Frankl gezeigt, den Folgeband, das Manuskript für den Folgeband, fertig geschrieben. Und er sagt, es sei da rechter Hand auf einer Konsole gelegen. Und Frankl hat ihn erstaunt gefragt, ja, warum geben Sie das Buch nicht heraus? Sie haben es fertig und Sie wissen, dass alle Welt danach lechzt, hier den Folgeband zu haben. Und Heidegger hat gesagt, ich kann es nicht verantworten. Was ich da geschrieben habe, da kann ich nicht mehr dahinter stehen. Und Frankl sagt, das ist vorbildlich für mich, wenn ein Mensch so gewissenhaft ist, dass er auf einen sicheren, bombastischen Erfolg verzichten kann, nur weil er nicht dahinter stehen kann. Das ist beeindruckend. Das sind irgendwie schon große Momente, die natürlich ganz im privaten Leben der Menschen bleiben. Da kann man schwer in Vorträgen darüber sprechen. Das ist im Rahmen, wenn man über eine Biografie spricht, da haben sie einen guten Platz. Aber es transportiert sehr viel. Heidegger ist eine sehr schwierige Figur geworden für uns jetzt, mit den schwarzen Tagebüchern, mit seiner Rolle in der Nazizeit, Rektor der Universität, von den Nazis inauguriert und so weiter, Parteimitglied der NSDAP. Aber, Frank sagte, aber hat das Rektorat zurückgelegt nach einem Jahr etwa oder knappem Jahr, weil er auf einmal sah, dass das doch nicht in Ordnung ist, dass das nicht stimmt. Das war noch sehr früh in der Zeit, 39, glaube ich. Und er ist aus der Partei ausgetreten. Aber Paul Celan wirft Heidegger vor in dem Schriftverkehr, warum hast du dich nie entschuldigt, warum gab es nie ein Korrektiv? Diese Größe hat er nicht gehabt, Heidegger. Bei aller Genialität, die unbestritten ist, was die reine Philosophie betrifft, aber diese menschliche Größe, auch in der Beziehung mit Hannah Arendt, da hat er schon einiges gehabt. Ihr werdet ja Hannah Arendt hier noch vorgestellt bekommen. Heidegger hat, Frankl hat Heidegger eingeschätzt als Heidegger ist ein Genius der Philosophie, aber naiv, was Politik betrifft. Ein Kind, der hat die Dinge gar nicht so richtig wirklich durchschaut. Der hat durch seine Perspektive einige Dinge gesehen und so ist er in das hineingekommen. Und vielleicht war er auch ein bisschen pragmatisch und man kann dann seine Sachen noch besser verkaufen. Und das mag alles sein, aber wirklich ein Kenner der Politik war Heidegger offenbar nie. Also das war zumindest Frankls Eindruck. Heidegger hat bei dieser Begegnung Frankl gesagt, ich habe alle Ihre Bücher gelesen, aber wissen Sie, dieses hier, und er hat da irgendwo hingezeigt, das ist Ihr Bestes. Und das war das Buch über das Konzentrationslager. Das spricht so genuin, bringt das existenzielle Haltung zum Ausdruck, dass er sagt, ihn hat das am meisten beeindruckt. Heidegger hat dann mal Frankl in Wien besucht. Da hat Heidegger auch eine Eintragung ins Gästebuch gemacht. Und das ist eine wunderschöne Eintragung. Ich habe sie mir gemerkt. Ganz philosophisch und irgendwie so eine Praline für das Zusammentreffen mit Herrn und Frau Frankl. Hat hineingeschrieben, das Vergangene geht, aber das Gewesene kommt. Was einfach vergangen ist, das vergessen wird, das hinterlässt nicht viele Spuren, wenn es einfach vergeht, wenn die Zeit einfach vergeht. Aber wenn in dieser Zeit etwas stattgefunden hat, etwas Wesentliches stattgefunden hat, wenn etwas gewesen ist, wenn ein Wesen angetroffen wurde, gewesen ist, dann ist das so in uns, dass es immer wieder aus der Vergangenheit auf uns zukommt über die Zukunft, weil wir in ihm sind. Das nimmt natürlich sehr Bezug auf Sein und Zeit und das heideggersche Denken von Zeit, aber es ist auch ein sehr schöner Gedanke in heideggerscher Sprache, die man natürlich zuerst übersetzen muss, weil das Vergangene geht und das Gewesene kommt. Das Vergangene und das Gewesene tun wir im Alltag fast gleichlautend verwenden, aber es ist philosophisch gesehen ein großer Unterschied. Karl Jaspers. Frankl hat ihn auch besucht. Karl Jaspers, ein sehr streng schauender Mensch. Karl Jaspers hat das KZ-Buch bezeichnet als ein Document humain, ein menschliches Dokument. Auch das hat er mit großem Respekt so bezeichnet. Und natürlich, tatsächlich ist es so, wenn ein Mensch durch so eine Hölle gegangen ist und nicht zerbrochen ist und nicht verzweifelt ist, sondern im Gegenteil davon spricht und trotzdem hat das Leben einen Sinn und dieses große Frankische trotzdem lebt, trotz allem, dann ist das natürlich eine Größe, wo man schwer etwas dagegen sagen kann. Wenn so ein Mensch aus deiner Erfahrung spricht, da können wir eigentlich nur zuhören und Respekt haben, ja, weil das ein Gewicht in sich selbst hat. Mit Karl Jaspers gab es leider auch keine nähere Zusammenarbeit. Karl Jaspers hat Frankl ziemlich kritisiert. Die theologischen Implikate in seiner Anthropologie und Philosophie, das sei zu kurz gegriffen, viel zu vordergründig. Karl Jaspers war ja auch Psychiater, hat ein Standardwerk der phänomenologischen Psychiatrie geschrieben, das heute noch ein Standardwerk ist, obwohl es schon 100 Jahre alt ist. Das ist ein Ausnahmebuch. Und insofern waren sie auch Psychiaterkollegen. Und Jaspers kritisierte auch die Praxis und die Anwendung der Logotherapie und meinte, in der Form, wie es Frankl beschrieben hat, sei es nicht wirklich als Psychotherapie anwendbar. Als Beratung, ja, als Orientierung, Hintergrund, Menschenbild, ja, aber nicht dafür. Da gab es Schriftverkehr und ein Teil ist erst in den letzten Jahren zugänglich geworden. Dann war Frankl einmal anlässlich eines Kongresses in Rom und da hätte der Vatikan davon erfahren und Frankl Mitteilung gemacht, der Papst würde sich freuen, ihn begrüßen zu dürfen. Und so wurde er eingeladen zu einer Privataudienz. Im Hintergrund sieht man die Frau Frankl. Er sagte, beim Rausgehen, das hätte ihn besonders beeindruckt. Paul VI. War ein sehr kritisierter Papst, der Pillen-Paul nannte man ihn auch, weil in der Zeit die Enzyklika Humanae Vitae gekommen ist, in der er das Verhütungsmittel der Antibabypille nicht gut geheißen hat. Und das war gerade so in dieser Zeit sehr in Diskussion und Paul VI. War sehr kritisiert. Beim Hinausgehen hätte er ihm noch mit lauter Stimme nachgerufen und beten Sie für mich. Hier war er bei einem Empfang in Washington von der Witwe Eisenhower. Und das ist die Ellie. Die andere Frau kenne ich nicht. Eine Amerikanerin, ich glaube, es war eine Tochter von den Eisenhowers. Auch hier sieht man, er war eingeladen in Argentinien von Alfonsin privat und überall wurde er so hofiert. Auch als zum Beispiel Frau Clinton 1996 zu Besuch nach Wien kam, wurde sie gefragt, was sie in Wien für ein Programm machen möchte. Und da hat sie gesagt, die spanische Hofreitschule und Viktor Frankl kennenlernen. Und so wurde Frankl gebeten zum diplomatischen Empfang von der Frau Clinton und war zum Bankett eingeladen. Und dann hätte er gesagt, bei dieser Gegenüberstellung, Sie sind Zeugin, ich lese es gleich auf Deutsch, von diesem bewegenden Versuch dieser Dame, dass sie mich zum Patienten meines eigenen Doktorseins macht, zum Patienten einer Megalomanie. Das war dann auch Frankl, hatte sich dann gerne kleiner gemacht. Also er fühlte sich zu sehr auf den Sockel gehoben. Das mochte er einerseits und andererseits hat ihm das ziemliche Schwierigkeiten gemacht. Im Übrigen hat er dann auch gerne gesagt, das ist wieder amerikanische Vorträge, und er hat gesagt, ja, ich bin ein doppelter Doktor, wie man in Amerika sagt. Aber in Wien sagt man dafür, ich bin ein halber Arzt. Da wurde eine Gedenktafel eröffnet in Wien, im Haus, wo Frankl gelebt hat. Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können. Der Neurologe und Psychiater Viktor Frankl lebte und arbeitete in diesem Haus von 1905 bis 1942, vom Tag seiner Geburt bis zum Tag seiner Deportation ins Konzentrationslager. Er, seine Frau, die Tochter, Schwiegersohn, Alexander und Katja. Da war auch zugegen der Dekan der medizinischen Fakultät, der dann ein Jahr, im selben Jahr noch Rektor der Universität wurde, ein Medizinerkollege. Ja, so ein bisschen den mondänen Hintergrund auch, in dem Frankl gelebt hatte und der sehr kontrastiert war mit seinem zurückgezogenen Leben in Wien. Dort war er mit der Welt hauptsächlich verbunden über die Briefpost und telefoniert hat er viel. Er sagte mir immer wieder, wenn ich ihn so informierte, was in der Wiener Szene läuft und so, Sie sind eigentlich meine Brücke zu Wien, weil ich krieg sonst gar nichts mit, was in Wien los ist. Nun, ein paar Bilder noch ganz eher privat, das geht schnell. Das ist Frankl an der Haustüre in der Czernin-Gasse 6, wo er bis 1942 gewohnt hat. Da ist er also geboren, aufgewachsen. Das ist die Haustüre von außen. Das ist das Stiegenhaus dazu. Das ist seine Familie, Franz, Gabi, Katja, das bin ich und Alexander. Hier nochmal jetzt in der Wohnung drinnen. Da waren wir auf der Rax. Sie sehen da also Frankl sehr leger. Ich habe mein erstes Kind am Rücken, das da schläft und damit es nicht aufwacht, hat er mich so vorgebeugt. Hier nochmals von der anderen Seite mit der Tochter und dem Schwiegersohn. Nun, zum wissenschaftlichen Werk Frankls. Ah, gerne hätte ich Ihnen noch etwas gesagt. Über Frankls Religiosität. Frankl hat in seinen Büchern sehr viel über Glaube geschrieben, sehr viel über religiöse Inhalte. Und viele meinen oder sagen sogar, Logotherapie ist eine religiöse Therapie oder der Religion sehr nahe. Und das kann man von außen betrachtet schon so konstatieren, wenn man seine Werke liest. Da wird viel von Gott gesprochen und geradezu fast Gottes Beweise werden angelegt. So, Frankl sagte zwar, das steht nicht in seinen Büchern, aber so in den Diskussionen sagte er immer, das, was ich über die Theologie dilettiert habe, braucht kein Logotherapeut zu übernehmen. Das sind mir meine eigenen Gedanken. Und es ist wirklich sind seine eigenen Gedanken. Und sie sind natürlich nicht wissenschaftlich geschult. Frankl war nicht Theologe. Und Frankl war nicht Christ, das hat er auch immer wieder betont. Er ist Jude. Und als solches hat er ein Verständnis von Religion entwickelt und eben auch in Verbindung mit der Anthropologie und der Philosophie, das schon auch bemerkenswerte Elemente enthält. Nun, Er ist sehr stolz gewesen auf die Idee, dass, wie er eine pragmatische Definition von Gott geben könne. Und er sagte, Gott ist, und eine Definition, die jeder akzeptieren kann, auch der Atheist. Gott ist der Partner der intimsten Selbstgespräche. Wenn ich also mit mir ganz offen, ehrlich, honestly im Gespräch bin und mir nichts vormache, und ganz in mich hinein lausche und mit mir so spreche, etwa, naja, das, was ich jetzt da gemacht habe, ich weiß nicht, ist das richtig, ist das wirklich gut gewesen, kann ich dazu stehen, muss ich mich schämen dafür, oder was, glaube ich, ist denn wirklich wichtig? Soll ich in der Beziehung bleiben? Oder soll ich auch praktische Dinge, soll ich wirklich heute den Tag verwenden, um auf einen Berg zu gehen oder zu Hause was zu machen? Und wenn ich das so offen und ehrlich mit mir spreche, sagt Frankl, dann ist für den Gläubigen noch eine zweite Person dabei, nämlich Gott. Der hört, der ist wie anwesend. So in dem Sinne, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Ich nehme an, dass er so eine Analogie meint. Und der Atheist sagt, nee, wer soll denn da dabei sein? Es gibt ja keinen Gott. Das bin ich mit mir, das ist rein psychologisch. Und so, in der existenziellen Art und Weise, führt er die Entscheidung, ob es Gott gibt oder nicht, an jede einzelne Person selbst heran. Du hast es selbst zu entscheiden. Es kann dir niemand sagen, wenn du es nicht findest, ob es Gott gibt oder nicht. Dann hat es ja eh keine Bedeutung für dein Leben. Was soll ein Gott für eine Wirkung haben, der irgendwo im Himmel oben mit weißem Bart ist oder ähnliche Theologismen? Wenn du erlebst, wenn du ehrlich mit dir umgehst, dass da noch wie etwas Größeres da ist, das ich natürlich nicht fassen kann. Wenn ich das empfinde oder glaube oder erlebe, dass ich in so einem Geist bin, wenn ich so mit mir spreche, dann ganz pragmatisch, das könnte doch Gott sein. Dann sagte er, dass Gott der Glaube an Gott oder das religiöse Verständnis auch so sei, wie wenn man als Schauspieler auf einer Bühne steht, vom Licht beleuchtet und in das Dunkel spricht. Man sieht die Zuschauer nicht. Und so wäre auch Gott anwesend. Also Deus absconditus, der Verborgene. Einmal wurde er in einem Interview gefragt, über seinen Glauben, seine Religion, und er sagte, Zitat, Sie wollen den Menschen Frankl kennenlernen. Das sind Dinge, die nur gelebt werden können. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, was ich bin, was an mir ist, aber eines weiß ich. Wenn etwas an mir ist, so muss es zutage treten dadurch, dass ich es für die Forderung der Stunde erachte, das zu sagen, was ich für wahr halte. Also wenn etwas an mir ist, so muss es zutage treten. Und wie? Dadurch, dass ich es für die Forderung der Stunde. Also wenn etwas an mir ist, dann vernehme ich eine Forderung, eine Ansprache in der Stunde. Und eine Forderung, die ich als Forderung gelten lasse, für wahr halte. Es fällt mir das schöne Wort von Hillel ein, einem der beiden Begründer des Talmud. Wenn nicht ich, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann denn? Aber wenn nur für mich, was bin ich? Denn Mensch bin ich ja in dem Maße, als ich mich vergesse und mich aus dem Auge verliere, mich übersehe. Deshalb widerstrebt mir zutiefst jedes Reflektieren über mich selbst. Da sieht man schon eine Scheu Frankls, den Blick auf sich selber zu lenken und offen von sich zu sprechen. Das ist dann auch noch untermauert mit seiner Theorie. Er meint, der Glaube lebt im Verständnis, lebt aus seiner unmittelbaren Beziehung zu Gott und ist ausschließlich im Vollzug, im Beten. Nur dort ist es Existenz und sonst ist der Glaube in der Latenz. Analog sieht er die Person dann parallel dazu in der Theorie. Für Frankl ist die religiöse Haltung, da ist sein Blick einzig auf Gott gerichtet und nicht auf sich. Frankls Gottesbeziehung ist eine Annäherung zur absoluten Selbsttranszendenz, also sich völlig zu vergessen, zur absoluten Hingabe an das Du. Das scheint mir das tiefste Erleben von Frankls Gott zu sein. Und er sieht es als eine Aufgabe, so zu werden wie Gott. Also die Lebensaufgabe, die Imitatio Dei. Für Frankl ist Gott alles und nichts. Und wenn wir zu Gott sprechen, dann ist es eben so, als ob wir scheinbar ins Leere, ins Nichts hineinsprechen. Und dann sprechen wir zum ewigen Du. Ewig darum, weil er es, wenn auch noch so unbewusst, immer schon angesprochen hat. Und von ihm her auch immer schon angesprochen ist. Denn das erste Wort, das wir zu diesem Du sprechen, ist immer schon eine Antwort. Ich zitiere weiter. Freilich, einsam muss der Mensch gewesen sein. Erst dann kann er merken, dass er nicht allein ist, nie allein war. Einsam muss er sein. Nur dann kann er merken, dass seine Selbstgespräche Zwiegespräche sind und immer schon waren. Und da schließt er eine Formulierung an und schließt mit dieser Formulierung diese Gedankengänge ab. Ahnungslos, das sind sehr gewichtige Worte, ahnungslos, nichts ahnend, Doppelpunkt, das nichts ahnend, setzt der Mensch Gott voraus. Wir haben keine Ahnung von Gott. Oder wenn wir in dieser Einsamkeit sind, in dieser Verlorenheit, ahnen wir das Nichts. Gott ist alles und nichts für ihn. Im Übrigen auch bei Heidegger. Setzen wir Gott voraus. Als Anwesender, den wir nicht sehen. Zu Gott meint er, Gott kann man nicht fassen. Zu Gott kann man nur vorstoßen, wenn man ganz Mensch war, ganz Mensch ist, nicht Bekenntnisse führen zu ihm, sondern die Menschwerdung. Vielleicht habe der Gott der Christen deshalb zunächst einmal ganz Mensch werden müssen. Zu diesem ganz Menschsein, berichtet er noch etwas. Ich möchte hier gerne noch etwas Ihnen vorlesen. Franke hat also Gott so sehr zur Voraussetzung, dass es auch in seinem Denken Voraussetzung ist. Frankes Anthropologie ist daher metaphysisch ausgerichtet und angelegt, nicht wirklich phänomenologisch. Und in dem Zusammenhang war Frankl schon auch ein Idealist und hat sehr auf das Gute geschaut und hat auch vorgelebt, dass man so leben soll, wie es der Rabbi Leo Beck vorgelebt hat und im Konzentrationslager vorgebracht hat. Nämlich nach dem Motto, nur das Gute soll zählen. Das war Frankls Haltung zur Bewältigung der Vergangenheit. Diese Haltung hat ihn die Vergangenheit überleben lassen. Er sagte, ich komme nach Wien zurück. Ich kenne hier Menschen, die haben Juden als U-Boote in Kellern und Dachböden versteckt. Ich kenne einige. Wieso soll ich nicht in diese Stadt zurückkommen, wo ich solche Menschen angetroffen habe? Natürlich gab es auch anderes. Aber was zählt im Leben? Und das hat er in vielen Reden immer wieder eindrücklich gebracht. Was im Leben zählt, was Bestand hat, worauf wir auch uns berufen können, worauf wir stehen, was uns Boden gibt für eine Zukunft, das ist das Gute. Und wir sollen lernen, das Gute im Menschen zu sehen und auf das Bezug nehmen. Nicht auf das, was jemand nicht kann, wo jemand gescheitert ist, wo jemand einen Fehler machte, wo jemand einen versagt hat. Das ist nur menschlich. Und da sollen wir ganz Mensch sein. Aber zählen tut nur das Gute. Weil das ist nur das Positive. Das ist das Positum. Das ist das Gesetzte. Das ist gewissermaßen positivistisch. Das ist empirisch. Das ist da. Das andere sind die Späne auf dem Weg des Gehobeltwerdens im Leben. Das hat auch ein bisschen weltfremden Charakter. Den Zug hatte Frankl auch. Das war vielen zu positiv. Das war, löste Kritik aus von Seiten der tiefen Psychologie und auch berechtigte Kritik. Was ist mit dem Abgründigen? Was ist mit dem Diabolischen im Menschen? Da war seine Persönlichkeit, die offenbar nicht hassen konnte, und da war irgendwie wie eine gewisse Blockade und gleichzeitig eine Größe. Wir können das gar nicht wirklich fassen, wir können nur sagen, so war es bei dir, wie ist es bei mir. Es ist ein bisschen weltfremd. Das hat ihm in Wien sehr viel Kritik eingebracht, in Österreich, in den 50er, 60er, 70er Jahre. Wir gepredigt hat, wie er immer sagt. Ich habe gepredigt, dass es keine Gesamtschuld gibt oder Kollektivschuld. Weil schuldig kann nur die einzelne Person werden. Aber in einem Kollektiv gibt es immer Menschen, die nicht schuldig waren. Und die werden schuldig gesprochen bei einer Kollektivschuld. Das ist übrigens eine These, die auch Karl Jaspers sehr unterstützt hat. Das war eine heiße Debatte. Die Kollektivschuld. Das hat 20 Jahre gedauert, bis sich wirklich eine Beruhigung eingestellt hat und bis dieser Gedanke dann Oberwasser bekommen hat. Frankl wurde als jüdischer Nestbeschmutzer wirklich beschimpft. Er wurde zu jüdischen Veranstaltungen nicht eingeladen, weil er zur Versöhnung aufgerufen hat. Gegen Holocaust-Denkmale und ewig das in Erinnerung berufen und halten. Ja, das war und es ist gut, wenn man sich dessen bedenkt, aber zählen tut nur das Gute. Und das war für viele Menschen zu versöhnlich. Frankl galt dann in der späteren, in den 80er Jahren bis in die 90er hinein, als sozusagen als das nationale Gewissen in Österreich, weil er diese Position vertreten hat. Und das war natürlich vielen Österreichern auch angenehm. Die Mitschuld ist dadurch in den Hintergrund getreten. Also, und das war dann wieder Anlass zu sehr heftigen Auseinandersetzungen, auch politischen Auseinandersetzungen, wo sich dann noch unser großer Jörg Haider dazu gemischt hat und dann auch mit Frankl noch zusammen. Da gab es Schwierigkeiten. Frankl war sehr geschickt im Umgang damit, aber das hat eine Schattenseite auch. Ich persönlich bin überzeugt, wirklich zählen im Leben eines Menschen tut das Positive, das Geleistete, das Wertvolle, das Gute. Aber das andere hat auch ein Gewicht. Wenn es vielleicht nicht zählt für die Gestalt einer Biografie. Frankl sagt von sich, ich weiß nicht, ob ich religiös bin. Wenn ich das sagen würde, dann würde die Religion, würde der Glaube gerinnen. Wir würden ihn verlieren. Es wäre ein Reduktionismus. Denn Glaube lebt nur aus der direkten Beziehung zu Gott. Eine eigenartige Diskrepanz. Ein Mensch, der so viel über Gott und Beziehung zu Gott geschrieben hat und der offensichtlich religiös war, sagt von sich in einem anderen Interview, ich weiß nicht, ob ich gläubig bin. Er macht kein Urteil über sich in diese für ihn intimste Beziehung zu Gott. Denn drei Dinge sind für Frankl am intimsten immer gewesen. Lieben, beten und sterben. Der Liebesakt gehört nicht in die Öffentlichkeit und nicht vor eine Fernsehkamera. Betende Menschen gehören nicht gefilmt und sterbende Menschen nicht fotografiert. Da ist der Mensch am intimsten mit sich selbst verbunden. Das hat eine große Wahrheit. In den 70er und 80er Jahren gab es viele Fotos und Filme, wo Menschen in verzweifelten Situationen waren und wo man sich sterben sehen konnte, in Filmen, im Fernsehen. Ich habe selbst solche Sachen gesehen, einmal auch mit Frankl zusammen. Und ihn schauderte und er sagte, das ist so eine Entwürdigung der sterbenden Menschen, wenn wir das einer anonymen Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Also Angehörige, die gehören dazu, aber keine Anonymität. Frankl also sagt von sich, ich weiß nicht, ob ich gläubig bin. Und doch weiß ich, er sagte es mir, dass er jeden Morgen 2-3 Psalmen gelesen hat. Das wissen nur wenige, das ist so. Er sagte, ja, ich bin damit beschäftigt, ich bemühe mich, aber was ich bin, das weiß ich nicht. Gehen wir nun zum wissenschaftlichen Werk. Eine Vorbemerkung. Sigmund Freud ist bekannt geworden dafür, dass er die Bedeutung des Unbewussten beschrieben hat und unter das Motto gesetzt hat, Bewusstmachung von allem Unbewussten. Und er hat die Bewusstmachung und die Bedeutung des Unbewussten in die Psychotherapie eingeführt. Frankl hat eine Analogie dazu. Frankl geht es auch um die Bewusstmachung, aber von etwas anderem. Frankl wollte den Menschen bewusst machen, ihre Verantwortlichkeit, aus der heraus sie Sinn finden kann. Und als Basis dafür war er inspiriert von einem Satz, der in der nächsten Umgebung seines Zuhauses auf einer Tafel prangt, heute noch zu sehen ist in Wien. In Wien gibt es das Allgemeine Krankenhaus, das vor 200 Jahren gegründet wurde. Das war die erste große Krankenhausinstallation in der Welt, die von der Stadt und vom Staat getragen wurde. Und dieses Riesengebäude über dem Haupteingang hat Kaiser Josef anbringen lassen, diese Tafel, wem er dieses Haus widmet. Saluti et solatio egrorum. Josephus Secundus Augustus, Kaiser, im Jahre 1784. Was heißt das? Saluti, gut, Salus, das Heil, die Gesundheit. Also für die kranken Menschen, damit sie gesund werden, ist dieses Krankenhaus gebaut worden. Aber der schreibt da noch was dazu. Et solatio, nämlich für den Trost und für die Tröstung. Also ein psychosomatisches Konzept, wo das Geistige für die Behandlung der körperlich Kranken eine Bedeutung hat. Die Menschen sollen nicht nur körperlich behandelt werden, sondern auch begleitet werden. Aus diesem Grund hat Frankl sein erstes Hauptwerk Ärztliche Seelsorge genannt. Er sagte, das war damals ein extrem provokanter Titel. Da kamen die Priester und die Theologen und sagen, Herr Frankl, machen Sie uns jetzt Konkurrenz. Gibt es jetzt auch noch eine neue Seelsorge, die nicht in unseren Händen ist? Und Frankl meinte, ja. Jeder Arzt soll ein ärztlicher Seelsorger sein. Der Internist, der Chirurg, der soll mit den Menschen reden und ihnen einen Trost geben. Medizinische Psychologie, würden wir heute vielleicht sagen, oder Begleitung, auch Spiritual Care, das sind so diese modernen. Und der Kaiser Josef II. Sprach einfach vom Trost, dass wir den die Seele des Menschen, den leidenden Menschen nicht übersehen. Das ist, würde ich sagen, die Fanfare für Frankls Therapie. Oder der große Rahmen. Immer auch zu schauen, wie können wir den Menschen in seiner geistig-seelischen Not auch erreichen und begleiten. Hier hat er dann, das war in der Poliklinik, seine Vorlesungen gehalten in der Zeit von 1948 bis zum Ende der Poliklinik, die wurde ja dann geschlossen, der Hörsaal ist inzwischen abgerissen worden. Hier sehen wir Frankl, seine Assistentin, die am längsten Assistentin war bei ihm, die Eva, Frau Dr. Eva Kotzderer, die in Wien dann eine Praxis hatte für für Psychiatrie und auch das Wiener Institut für Logotherapie gegründet hat, wo ich dann, also gemeinsam mit Frankls Tochter Gabi, die beiden Frauen haben das Institut gegründet und Frankl hat mich gebeten, auch bei der Gründung dieses Instituts schon dazu zu kommen und dabei zu sein. Da schaue ich noch recht heiter rein. Und das war der Dr. Heines, der eine private psychiatrische Klinik in Bremen hatte. Es war die größte private Psychiatrie mit 250 Betten. Und der war eben auch Logotherapeut und hat die Deutsche Gesellschaft für Logotherapie gegründet und war hier mal, ich glaube, es war 1983, in Wien und war eben mit in der Vorlesung von Frankl. Frankl hat dann im Bereich der Psychotherapie und Psychiatrie Vorträge weltweit gehalten. Hier ist ein Bild von Hamburg 84 oder 86, also so diese Größenordnung, wo wir Frankl sitzend sehen mit den lebenden Größen der Psychotherapie. Also zum Beispiel hier, das ist der große Sexologe, der das amerikanische Sexualtherapeut Masters, jawohl, danke. Masters, ihr Polster, Beck, Aaron Beck, hinter Frankl, das ist Irving Yalom, damals noch recht jung, Lazarus zum Beispiel, Watzlawick, Chef Zeig, Minuchin und so weiter. Hier im Gespräch mit Watzlawick, da im Gespräch mit mir. Nun, die Logotherapie. Ab 1926 hat Frankl den Namen Logotherapie benutzt und die Logotherapie wäre nicht geschaffen worden, wenn Frankl, wenn in der Psychologie nicht ein Reduktionismus geherrscht hätte. 1926 bei diesem Referat in Düsseldorf hat Frankl versucht, den Reduktionismus in der Individualpsychologie zu begegnen und ja, gegenzuwirken. Indem er eben sagte, natürlich gibt es neurotische Arrangements und alle diese Dynamiken, aber es gibt immer noch mehr. Und der Mensch ist mehr als der Körper und die körperlichen Reaktionen oder die neurologischen Reaktionen oder die psychischen Reaktionen und die psychodynamischen Verknüpfungen und Determinismen. Da ist immer noch mehr. Im Grunde können wir den Menschen gar nicht fassen. Das hat am schönsten zum Ausdruck gebracht Karl Jaspers, der einmal sagte, der Mensch ist grundsätzlich mehr, als er von sich wissen kann. Ist das nicht schön? Das Sein des Menschen übersteigt sein Wissen. Mit dem Wissen können wir uns zwar annähern, aber es ist grundsätzlich gar nicht möglich, dass wir uns einholen in der Größe, die wir eigentlich sind. Dann aber zu tun, als ob der Mensch nichts anderes wäre als nach Libido strebend oder auch nur nach Sinn strebend. Er ist immer mehr. Und das ist der Fehler, der fatale Fehler der Wissenschaften. Frankl sagte mal, schreibt er in den anthropologischen Grundlagen, das Schlimme sind nicht diese schrecklichen Vereinfacher, die terrible Simplificateur. Nein, das Schlimme sind die terrible Generalisateur, die Verallgemeiner. Freuds Psychologie ist begründet auf dem Studium der Hysterie und ist eine Verallgemeinerung dieser Studiengrundlagen. Ja. 1926 hat Frankl erstmals in der Öffentlichkeit davon gesprochen, dass es neben der tiefen Psychologie von Freud und Adler damals gab es keine anderen Psychotherapien, sozusagen eine Art Höhenpsychologie bräuchte zum Ausgleich, um diesem Reduktionismus entgegenzuhalten. Reduktionismus gibt es in vielen Formen. Es gibt den Biologismus. Ismus ist immer so eine Absolutsetzung. Das heißt, der Mensch ist nichts anderes als die biologischen Reaktionen. Es gibt den Soziologismus. Der Mensch ist ein Produkt der gesellschaftlichen Bedingungen. Alle diese Theorien gibt es. Ständig. Es gibt den Psychologismus, und das war großes Thema, eigentlich erst in den späteren Jahren, zu dem sich Edmund Husserl, der hat wirklich die Fahne getragen, der Phänomenologe Husserl, gegen den Psychologismus. Und Karl Jaspers war ein ganz starker Kämpfer gegen den Psychologismus. Was ist Psychologismus? Psychologismus reduziert den Menschen, also eine Form von Reduktionismus ist der Psychologismus. Der Mensch, das Verhalten des Menschen ist psychisch determiniert. Ich kann gar nicht anders. Heute haben wir einen Biologismus mit der Debatte über den freien Willen, mit dem Erregerpotenzial, das schon da ist, bevor wir zum Entschluss kommen, ein paar Millisekunden vorher. Also gibt es keinen freien Willen. Das ist einfach dem Bewusstsein nicht zugänglich, aber im Grunde sind wir voll determiniert. Man tut sich schwer, das zu glauben, aber es ist halt Wissenschaft. Und da gibt es Experimente dazu. Und da kann ich als Einzelperson gar nichts mehr dagegen sagen. Das ist nicht wahr. Es widerspricht der Evidenz. Und auch Wissenschaft ist immer nur begründet auf Evidenz. Aber die Interpretation von Experimenten, das hat eine gewisse Spielbreite und manchmal auch Beliebigkeit. Also Psychologismus, ich bin bestimmt von meinen psychischen Bedingungen. Ich kann gar nicht anders, als diese Frau zu heiraten, tiefenpsychologischer Psychologismus, weil mich die an meine Mutter erinnert und ich ödipal mit meiner Mutter endlich ins Bett gehen möchte. Das ist tiefenpsychologischer Determinismus. Sozusagen, so wenn die Idee ist in der tiefen Psychologie bis heute, wenn diese Themen nicht durchgearbeitet sind, glaubt der Mensch, er sei frei. In Wirklichkeit ist er bestimmt und bedingt durch die Psychodynamik. Viele tiefen Psychologen sehen das heute kritischer, aber es gibt nach wie vor die Hardcore, wo es so gesehen wird. Psychologismus ist der Grund meines Handelns wird nicht in den Werten gesehen oder in der Sache, sondern in der Befriedigung eines Bedürfnisses. Und das war vorherrschend auch bei Adler, Überwindung des Minderwertigkeitsgefühls. Ich habe meinen Ohren nicht getraut, wie ich sind es 20 Jahre, bei einem Kongress in Wien einen meiner Kollegen und Primararzt und Psychoanalytiker reden hörte, dass das Besteigen eines Berges und des Mount Everest und die Motivation, dass Menschen solche Sachen tun, damit zusammenhängt, dass sie als Kleinkinder zu wenig auf der Brust der Mutter herumklettern konnten. Und das sind ehrenwerte Primatärzte und Personen. Wissen Sie, ich kann bei solchen Dingen nicht mit. Ich sehe die logische Stringenz in der Theorie, aber das ist einfach zu weit gedreht. Oder wenn ich das Fernglas zu weit drehe, wird der Gegenstand, den ich betrachte, unscharf. Das sind Überdrehungen. der Wahrnehmung. Und Frankl brachte gerne das Beispiel, er war der Bergsteiger und liebte Bergsteigen. Und der Erstbesteiger des Mount Everest war Sir Hillary. Und da gibt es ein Time-Interview. Und aus dem hat er dann in den Vorlesungen vorgelesen. Und da wurde Hillary gefragt, was hat sie angetrieben, dass sie so ein riskantes Unternehmen machen und just auf den Berg hinauf wollten? Und Hillarys Antwort war, weil er da ist. Das ist sehr pragmatisch gesprochen. Aber das bedeutet sehr viel. Nämlich, das ist keine Bezugnahme zu irgendeinem psychologischen Mechanismus in ihm, oder weil er sagt, ich habe es nicht mehr ausgehalten, bevor ich nicht da oben war, weil dann habe ich mich endlich nicht mehr minderwertig gefühlt, weil jetzt war ich am höchsten Berg, höher geht's nicht mehr, oder so. Nein, der hat gesagt, der Berg übt eine Faszination aus, der spricht zu mir. Ich habe mit Menschen, die auf so 8000ern waren, auch schon zu tun gehabt, die sagen, das ist geradezu ein heiligmäßiges Erleben. Diese Würde, diese Größe, diese Ruhe, diese Erhabenheit, das sind die Dinge. Das sind also Wertbezüge in der Welt, die uns motivieren, ansprechen. Während Psychologismus eine Art Monade darstellt, da ist man in einem Kokon, wo man die Welt gar nicht mehr sieht, sondern nur noch im Innen schaut, was tut sich. Und das greift zu kurz. Heidegger hat das sehr groß gefasst, indem er sagte, Menschsein ist so sehr in der Welt sein. Es gibt Menschsein gar nicht anders als Dasein. Aber das heißt in der Welt sein. Ohne diese Welt gibt es mich gar nicht. Ich weder kann ich physisch überleben, noch kann ich psychisch, geistig mich entfalten oder fassen. Ich kann mich nur an etwas ich sein. Das ist so inniglich verbunden, dass man in der Welt sein nur mit Bindestrichen schreiben darf, bei Heidegger, um anzudeuten, dass es sich gar nicht um unterschiedliche Worte handelt, sondern eine Einheit ist. Diese sicherlich mehr philosophisch geprägte Blickrichtung, die Frankl adoptiert hat in der Folge von Max Scheler, natürlich, das war sein großer Philosoph, ein Existenzphilosoph und Phänomenologe. Diese Blickrichtung macht deutlich, dass wir immer in einem Dialog sind. Und dass eine einseitige, einäugige Betrachtung des inneren Geschehens nicht ausreicht, um wirklich dem Menschen gemäß zu erklären, warum er etwas tut und lässt und warum er das so und anders erlebt. Sicherlich ist die psychische Komponente eine wichtige Komponente, aber nicht die einzige. Gegen diesen Reduktionismus ist Frankl angetreten. Das war sozusagen seine Mission in der Reduktionismus, in der Psychologie und Psychotherapie zu reduzieren, auch zu bekämpfen, und einen Ausgleich zu schaffen. Und damit hat er eine Ergänzung zur tiefen Psychologie geschaffen, indem er eben humanistische Inhalte eingebracht hat und vor allem das Thema der Sinnsuche. Und er sprach dann auch in der Krankheitslehre, in der Psychopathologie, hat er ein Thema aufgebracht, die noogenen Neurosen, das heißt psychische Krankheiten, die aus dem Geistigen des Menschen stammen, nicht aus der Psychodynamik. Man kann zum Beispiel an einem Gewissenskonflikt erkranken, psychosomatische Krankheiten bekommen, Schlafstörungen bekommen, neurotisch werden, mit all den Symptomen einer Neurose, mit Ängstlichkeit, Depressivität und so weiter, aber die Ursache ist ein nicht bewältigter Gewissenskonflikt. Das war ein Beitrag, der nicht sehr groß geworden ist in der Psychotherapie, aber so ganz im Geiste der Logotherapie gedacht war. Logos heißt Wort, aber in der Philosophie steht es auch für Sinn. Logotherapie ist daher Behandlung durch Suche von Sinn. Ich glaube, wir könnten hier mal wieder auf unsere Biologie schauen und vielleicht eine kurze Biopause, Matthias Metnica angeregt, halten. Wäre es Ihnen recht, wenn wir 15 Minuten Biopause machen, nicht allzu lange, aber doch ein bisschen Frischluft und Bewegung und dann den letzten Teil noch machen? Dankeschön.